Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Willkommen zu dieser Ausgabe der Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk, in der wir gleich zu Beginn mit den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck starten, angesichts des gescheiterten Tankrabatts das Kartellrecht zu verschärfen. Natürlich informieren wir Sie ebenfalls ausführlich über das Kriegsgeschehen in der Ukraine, sprechen mit unserer Pariser Korrespondentin über die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich und wir blicken unter anderem nach Genf, wo die Welthandelsorganisation in den kommenden Tagen einiges auf der Agenda hat. Doch zunächst nach Berlin. Nun will also Robert Habeck unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit gegen die Ölkonzerne vorgehen. Einmal mehr zeigt sich in dem Projekt die Uneinigkeit der Ampelkoalition, denn das sogenannte Entlastungspaket belastet die Bürger eher, statt für ein wenig Erleichterung bei der Kaufkraft zu sorgen. Dass es anders geht, machen Italien und Spanien seit Monaten vor. Dort sind die Preise gedeckelt oder es wird beim Bezahlen ein Betrag des an der Tankstelle gezeigten Preises abgezogen. Davon dürfen deutsche Autofahrer weiter träumen. Was sie nun zu erwarten haben, schildert Frank Capellan.
Der Verkehrsminister weist erst einmal die Verantwortung von sich. Volker Wissing versucht erst gar nicht, die Tatsache wegzudiskutieren, dass die milliardenschwere Subventionierung des Spritpreises nicht bei den Autofahrern ankommt und die Mineralölkonzerne die Entlastung des Staates für sich einstreichen. Denn eigentlich hätte der Benzinpreis durch das Eingreifen des Staates um 35 Cent, der Dieselpreis um 17 Cent sinken sollen. An den Zapfsäulen aber macht sich Wut darüber breit, weil dem nicht so ist. Und das trifft auch FDP-Politiker wie Volker Wissing.
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass auch wenn ich der Verkehrsminister bin, ich nicht zuständig bin für den Tankrabatt. Nur weil Autos betankt werden, ist der Verkehrsminister nicht für die Mineralölsteuer zuständig.
Verteidigt sich der Liberale im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Wissing nimmt aber auch seinen Parteivorsitzenden in Schutz. Wäre es nach ihm gegangen, hätte die Steuererleichterung anders ausgesehen. Darauf verweist auch der in der Kritik stehende Finanzminister gerne hin, etwa im ARD-Gespräch.
Mein Modell war ja ein sogenannter Tankrabatt. Das heißt, ich hätte eine Beihilfe an die Großhändler für Öl gezahlt, aber die hätten sich verpflichten müssen, ihren Einkaufs- und ihren Verkaufspreis gegenüber dem Staat offenzulegen. Da wäre garantiert gewesen, dass es weitergegeben wird. Es war in der Koalition aufgrund der Grünen nicht durchsetzbar.
Ein Vertreter der Grünen, Vizekanzler Robert Habeck, sucht nun nach Möglichkeiten, sich das offenbar zu Unrecht eingestrichene Geld bei den Mineralölkonzernen zurückzuholen. Der Spiegel berichtet über ein Papier des Wirtschaftsministers, wonach es dem Staat ermöglicht werden soll, auch ohne den Nachweis von Preisabsprachen Gewinne der Unternehmen abzuschöpfen und notfalls sogar Konzerne zerschlagen zu können. Die ersten Datensätze des Bundeskartellamtes zum Tankrabatt zeigen, dass die Abstände zwischen Rohöl- und Tankstellenpreisen seit Monatsbeginn stark gestiegen sind, betont Habeck. Für ihn ist zweifelsfrei das eingetreten, wovor Experten gewarnt hatten. Die Mineralölkonzerne streichen den Profit ein, die Verbraucherinnen und Verbraucher merken nichts von der Steuersenkung. Dass sich der Rohölpreis längst vom Tankstellenpreis entkoppelt hat, beklagt auch der Chef des Kartellamtes Andreas Mund. Übrigens auch ein Mann mit FDP-Parteibuch.
Der Abstand zwischen diesen Preisen war im vergangenen Jahr immer bis zu 40 Cent. Mit Beginn des Ukraine-Krieges ist er auf bis zu 50 Cent gestiegen. Und ja, Ende Mai ist dieser Abstand nochmal auf 60 Cent raufgegangen, nach unseren Berechnungen.
Schnell allerdings dürfte sich kaum etwas ändern. Es kann nur darum gehen, den Verlust für den Staat, also für die Steuerzahler, langfristig zu minimieren. Es geht schließlich um rund 3 Milliarden Euro, die nun ganz offensichtlich in die Kassen der Mineralölbranche fließen. Verkehrsminister Volker Wissing hält es dennoch nicht für möglich, den Rabatt umgehend wieder abzuschaffen.
Denn es ist ja ein Gesetzgebungsverfahren dafür durchgeführt worden. Jetzt kann man nur an diejenigen appellieren, die das über das Kartellamt lösen wollten, hier ihre Aufgaben wahrzunehmen, dafür zu sorgen, dass das auch passiert.
Selbst der Bundespräsident schaltet sich heute in die Debatte ein. Frank-Walter Steinmeier zeigt großes Verständnis darüber, dass viele Autofahrer inzwischen stinksauer sind. Den Ärger müssen wir ernst nehmen, meint der Staatsoberhaupt in der Bild am Sonntag. So wichtig es ist, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen, dass der Staat nicht jede Teuerung wird ausgleichen können, so wichtig ist es auch, dass wir dafür sorgen, dass nicht einige ungerechtfertigt Vorteile aus der Situation ziehen können.
Die Frage ist, ob das so bleiben soll oder ob nicht diejenigen herangezogen werden müssen zur Finanzierung, die sich am Krieg in der Ukraine eine goldene Nase verdienen.
Hatte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Freitag betont. Gemeinsam mit Berlin und Thüringen hat der Sozialdemokrat im Bundesrat die Initiative ergriffen, Krisengewinnler steuerlich stärker zu belasten. Vor allem Linke, Sozialdemokraten und Grüne plädieren daher für die schnelle Einführung einer sogenannten Übergewinnsteuer. Ein maßgeblicher Akteur allerdings hat sich klar dagegen ausgesprochen, FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner.
Soweit Frank Capellan und zum gescheiterten Tankrabatt und den Reparaturversuchen der Ampelkoalition. Hören Sie auch unseren Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Alle Jahre wieder wird sie debattiert, die Dienstpflicht für junge Menschen. Und in Krisenzeiten wie diesen zeigt sich vielleicht ein wenig stärker, dass es von Vorteil sein kann, wenn möglichst viele Menschen zumindest einmal im Leben gelernt haben, anzupacken und zu helfen, sei es in sozialen Diensten, sei es im Katastrophenschutz oder eben in einer militärischen Grundausbildung. Erwartungsgemäß stößt aber der Vorschlag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf ein geteiltes Echo. Aus Berlin, Eva Ellermann.
Der Bundespräsident sagte der Bild am Sonntag, er wünsche sich eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit. Es müsse kein Jahr sein, es könne auch ein anderer Zeitraum gewählt werden. Steinmeier stellt die Frage, ob es unserer Gesellschaft nicht guttun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen würden. Aus seiner Sicht könne die Pflichtzeit im sozialen Bereich absolviert werden, etwa in der Senioren- oder Behindertenbetreuung oder in Obdachlosenunterkünften. Auch ein Dienst bei der Bundeswehr solle möglich sein. Steinmeier sieht auch Vorteile für die jungen Menschen. Man käme raus aus der eigenen Blase, helfe anderen Menschen, das baue Vorurteile ab und stärke den Gemeinsinn. Auch in der Union gibt es seit längerem Überlegungen zu einem gesellschaftlichen Pflichtjahr nach der Schule. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen hat sich gegen die Einführung eines Pflichtdienstes für alle Jugendlichen ausgesprochen. Gegenüber der Deutschen Presseagentur verwies sie auf die große Beliebtheit der Freiwilligendienste. Junge Menschen hätten besonders unter der Pandemie gelitten und sich trotzdem solidarisch mit den Älteren gezeigt. Sie sollten sich weiter frei entscheiden dürfen.
Soweit Eva Ellermann. Nur wenig dringt aus dem Donbass wirklich zu uns. Aber die zerstörte Stadt Mariupol macht deutlich, was noch viele andere Städte und Dörfer im Osten der Ukraine zu erwarten haben oder gerade erleben. Feuerkraft und noch einmal Feuerkraft. So gehen die russischen Streitkräfte vor und schießen die ukrainische Verteidigung mürbe. Den nachmittäglichen Lagebericht hat jetzt Paulina Milling für uns.
Es ist nur scheinbar ein gewöhnliches Video, das in der Ukraine bei Telegram verbreitet wird. In der Aufnahme sind Kämpfer zu sehen, die Schießübungen machen. Einer von ihnen sagt in die Kamera:
Super.
Es ist super, die Träume werden wahr. Ich diene jetzt in der Legion Freiheit Russlands. Jungs aus Russland, wenn ihr das Regime von Putin hasst und es euch wünscht, dass Russland ein freies und demokratisches Land wird, schließt euch uns an. Die sogenannte Legion Freiheit Russlands ist eine Einheit, die über sich erklärt, russische Bürger zu vereinen, die gegen die Invasion ihrer eigenen Heimat in der Ukraine kämpfen, mit dem Ziel, später auch das Regime im Kreml zu ändern. Die Existenz dieser Einheit wurde vom ukrainischen Militär bestätigt. Ihr Einsatz werde überwacht und von der ukrainischen Seite koordiniert. Der Mann, der im kurzen Video spricht, macht die aktuelle Aufnahme beachtlich. Es ist offenbar Igor Wolobujew, der ehemalige Vizepräsident der Gazprombank. Wolobujew ist gebürtiger Ukrainer, der es in Moskau weit gebracht hat. Als Russland die Ukraine überfiel, machte er sich Richtung Kiew auf. Wie es aussieht, will Wolobujew nun sogar mit der Waffe in der Hand kämpfen. Ein PR-Coup für die Ukraine, ein Top-Manager, der sich abgewandt hat und dann ausgerechnet aus der Gazprombank. Währenddessen sehen sich die ukrainischen Soldaten an der Front weiter heftigen Angriffen konfrontiert. Der Generalstab des Landes meldete für die vergangenen 24 Stunden Beschuss von insgesamt 35 Dörfern in der Ostukraine. Erbitterte Gefechte entfalten sich weiter um Severodonetsk, aber auch in weiteren Ortschaften des Gebiets Luhansk. Die Lage in der Region beschrieb der zuständige Gouverneur Sergei Haidai als wohl die schwerste im ganzen Land. Bei uns wird ein Gebäude nach dem anderen zerstört. Wir haben keine Wasserversorgung mehr, kein Gas, keinen Strom. Menschen, die ihre Schutzräume verlassen müssten, um eine Ausgabestelle der humanitären Hilfe zu erreichen, riskieren ihr Leben. Genauso ist es für Freiwillige, die nach Zivilisten in den Bunkern schauen oder diese von dort herausholen wollen. Es ist eine Überlebensmission. Aus der Region Luhansk sei es gelungen, 30 Menschen in Sicherheit zu bringen, schrieb Haidai bei Telegram. Währenddessen zeigte sich Volodymyr Zelensky weiterhin kämpferisch. Nach dem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern in Kiew äußerte er Hoffnungen auf ein positives Zeichen aus Brüssel. Ich bin sicher, dass wir bald eine Antwort über den Status der Ukraine als EU-Beitrittskandidat erhalten. Ich bin davon überzeugt, dass diese Entscheidung nicht nur unseren Staat, sondern auch die Europäische Union stärken kann. Zuvor hatte bereits das Europäische Parlament seine Unterstützung für den Status der Ukraine als Beitrittskandidat signalisiert. Eine Einschätzung der EU-Kommission wird Ende Juni erwartet. Der europäische Kurs ist in der ukrainischen Verfassung verankert. Kurz nach Ausbruch des Krieges hatte Präsident Zelensky einen Antrag auf einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union gestellt.
Soweit diese Information von Paulina Milling. Frankreich wählt ein neues Parlament heute im ersten Wahlgang. Und auch wenn die Nationalversammlung weniger Einfluss im politischen System hat als etwa der Deutsche Bundestag, so kommt den Wahlen doch eine gewisse Bedeutung für die neue Amtszeit von Emmanuel Macron zu. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin für Frankreich. Frau Kess, um die Wahlbeteiligung wurde im Vorfeld viel diskutiert. Wie fällt sie Stand jetzt aus?
Sie lag um 17 Uhr bei gut 39%. Wenn man das vergleicht mit 2017, also der letzten Parlamentswahl, da lag sie um diese Zeit bei fast 41%. Und 2017 galt sie schon als historisch niedrig. Nicht einmal jeder Zweite ist damals an die Urnen gegangen und es zeichnet sich jetzt ein ähnliches Szenario ab. Die Parlamentswahlen mobilisieren offenbar keine große Wählerschaft mehr. Seit 2002 finden sie kurz nach der Präsidentschaftswahl statt und da haben viele Wählerinnen und Wähler offenbar den Eindruck, die größte Herausforderung ist vorbei. Es war auch im Wahlkampf so, dass sich keine herausragenden Themen oder Diskussionen da herauskristallisiert hätten. Manche sagen sogar, der Wahlkampf hat überhaupt nicht stattgefunden. Präsident Macron, der hat nochmal versucht zu appellieren in den letzten Tagen, versucht die Dimension klar zu machen, wie wichtig diese Wahl ist. Er hat bei öffentlichen Auftritten gesagt, ich brauche eine starke und klare Mehrheit, hat damit natürlich fürs eigene Lager geworben, um sein Programm umzusetzen. Ob er seine Wählerschaft am stärksten mobilisieren kann, wir müssen es abwarten, aber sie gilt auf alle Fälle als diejenige, die am zuverlässigsten ihre Stimme abgibt. Bei den extremen Parteien ist das normalerweise schwieriger, die Wählerschaft zu mobilisieren.
Das ist ja, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, schon richtig was Strukturelles, wenn man das mal mit Bundestagswahlen vergleicht. Da haben wir etwas mal über 70, so rund 3/4 der Menschen machen das dann doch, die wahlberechtigt sind. In Frankreich ist es die Hälfte davon. Ist das bedingt in der Politikverdrossenheit? Muss man am Wahlsystem was ändern?
Ja, das kommt hier sicherlich mit rein. Also Frankreich ist ja bekannt als eines der Länder in der EU, wo das Misstrauen in die Politik am größten ist. Und es gibt auch schon lange die Diskussion darüber, ob das Wahlsystem geändert wird, denn auch die Parlamentswahl findet hier nach dem Mehrheitswahlrecht statt, in zwei Wahlgängen. Wir wissen ja erst am kommenden Sonntag, was genau das Ergebnis dieser Parlamentswahl sein wird. Und da sagen viele, das repräsentiert unsere Gesellschaft nicht mehr. Wir bräuchten ein Verhältniswahlrecht. Ist eine alte Diskussion, könnte ich mir aber gut vorstellen, dass das ab morgen wieder genau die Diskussion sein wird, die man hier führt.
Sie haben es gerade angesprochen, Macron ist ein bisschen darauf angewiesen, dass er die Mehrheit behält. Was ist denn, wenn er sie verliert in der Nationalversammlung? Welches Szenario gibt es dann?
Es gibt drei Szenarien. Wenn das Wahlbündnis Ensemble, so heißt das, das ihn unterstützt, die relative Mehrheit nur noch bekommt, also nicht mehr die absolute Mehrheit, dann hätte Macron als Präsident trotzdem die Möglichkeit, sein Programm weitgehend noch durchzusetzen. Aber es würde komplizierter, denn er braucht dann Verbündete außerhalb seines eigenen Bündnisses. Da wären meines Erachtens die ersten Ansprechpartner die konservativen Republikaner, die sich zwar seinem Wahlbündnis im Vorfeld jetzt nicht angeschlossen haben, aber die inhaltlich ihm recht nahe stehen. Zweites Szenario, es kommt tatsächlich zu einer sogenannten Cohabitation, also eine andere Partei oder ein anderes Wahlbündnis gewinnt die absolute Mehrheit, stellt dann Regierung und Premierminister, das will ja der linke Jean-Luc Mélenchon und ein Bündnis von linken Parteien. Dann müsste sich der Präsident damit arrangieren, das gab es auch schon dreimal in Frankreich. Allerdings gilt dieses Szenario als recht unwahrscheinlich im Moment, auch wenn Umfragen jetzt für den ersten Wahlgang ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraussagen für dieses Linksbündnis und den Parteien, die Macron unterstützen. Und das dritte Szenario, das auch wirklich möglich ist, die Unterstützer von Macron stellen nach den Stichwahlen am Sonntag in einer Woche wieder die absolute parlamentarische Mehrheit. Dann würde sich nicht viel ändern. Er könnte weitestgehend so weiter regieren wie bisher.
Vielleicht noch ganz kurz die Frage, wie steht's mit den Chancen der Rechten in Frankreich?
Ja, es ist etwas ruhig geworden um die Extremrechte, vor allem Marine Le Pen, die ja Macrons größte Herausforderin war in der Präsidentschaftswahl. Ihr Ziel ist, die stärkste Oppositionsfraktion zu werden, also auch relativ ehrgeizig. Es gibt Zweifel daran, ob sie es schafft, aber wir werden es abwarten müssen.
Christiane Kess in Paris, vielen Dank. Die Welthandelsorganisation übernimmt viele zentrale Aufgaben im Miteinander der Staaten. Doch immer wieder stößt sie an Grenzen, wenn es gilt, Handelsverstöße und Streitigkeiten im globalen Handel beizulegen. Deutlich wurde das unter anderem, als Donald Trump nach Belieben bestimmte Staaten mit Importzöllen belegte. Eine Reform der Organisation sei nötig geworden, sagte die WTO-Chefin im Vorfeld. Doch auch andere Probleme drängen, wie etwa die teilweise Überfischung der Meere. Jule Reimer aus unserer Umweltredaktion ist zum Ministertreffen der WTO nach Genf gereist. Hier ist ihr Auftaktbericht.
We're still trying to cope with a pandemic that has cost the world millions of lives. We have an international security crisis with the war in Ukraine.
Covid-19-Pandemie, eine internationale Sicherheitskrise aufgrund des Krieges in der Ukraine, eine Ernährungs- und Energiekrise und die Dauerkrise Klimaerwärmung. So viele Krisen gleichzeitig seien in ihrem Leben ohne Beispiel, erklärte Ngozi Okonjo-Iweala bei der Eröffnung der 12. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO in Genf.
And what is very, very central to all of this is that no one member, no one country can solve this crisis on its own.
Deshalb sei es umso wichtiger, solidarisch zu sein und in multilateralen Organisationen zusammenzuarbeiten, sagte die WTO-Generaldirektorin. Handel könne Teil der Lösung sein, warb sie für eine Einigung bei der höchsten Zusammenkunft der WTO-Mitgliedstaaten und auch dafür, die Agrarmärkte offen zu halten. Doch so eine Einigung wird nicht leicht. Über 40 Staaten haben auf den Preisanstieg bei Agrargütern als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bereits mit nationalen Exportverboten reagiert. Die WTO-Konferenz wird begleitet von protestierenden Umweltorganisationen und dem Internationalen Kleinbauernverband Via Campesina. Denn Industriestaaten und Entwicklungsländer, allen voran Indien, streiten über die Frage, ob offene Märkte allein ausreichen, insbesondere in ärmeren Ländern für Ernährungssicherheit zu sorgen. Selbstbewusst will Indiens Regierung vorrangig die Ernte der eigenen Bauern mit Mindestpreisen über Weltmarktniveau aufkaufen, statt flexibel auf Import und Export zu setzen. Mitdemonstrant Yudhvir Singh, Generalsekretär der Indian Farmers Union, findet das richtig.
We decided. Food is not a commercial commodity.
Nahrungsmittel seien in Indien, wo noch über 60% der Bevölkerung von einem kleinen Stück Land als Existenzgrundlage abhängen, keine Commodities, keine Handelsware. Die Bauern produzierten, um ihre Familien und die lokale Bevölkerung zu ernähren. Auch beim in Genf angestrebten Abkommen zum Abbau überdimensionierter Fischereisubventionen und dem Verbot der illegalen Fischerei geht es letztlich um Ernährungssicherheit. Ebenfalls in Genf wird die von Indien und Südafrika geforderte Patentfreigabe verhandelt. Für den kasachischen Co-Gastgeber Timur Süleymanov ist hier eine Einigung zentral, um die Welt vor weiteren Pandemiekrisen zu bewahren.
Lives are at stake and WTO can prove it can contribute to prevent this from happening during future crises.
Doch den auf dem Tisch liegenden Kompromissvorschlag der EU bewerten Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen als völlig ungenügend, um künftigen weltweiten Gesundheitskrisen zu begegnen. Und die WTO muss sich um ihre Arbeitsfähigkeit sorgen. Denn die Besetzung der Richterposten werden schon seit Jahren durch die USA blockiert, die eine Reform fordern. WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala zeigte sich bei der Eröffnung der WTO-Tagung dennoch vorsichtig optimistisch, dass die Konferenz zumindest in 1 bis 2 Aspekten eine Einigung herbeiführen könnte. Aber eins sei klar:
The road will be bumpy and rocky. There may be a few landmines on the way.
Die Straße dahin, genau gesagt bis Konferenzende am Mittwoch, wird holprig und steinig. Auch Landminen seien nicht ausgeschlossen.
Soweit dieser Bericht von Jule Reimer. Über 160 Millionen Kinder weltweit müssen laut offiziellen Schätzungen der Vereinten Nationen arbeiten. Oft sichern sie damit nicht nur ihre Existenz, sondern auch die der gesamten Familie. Das bedeutet aber auch, dass für sie Schulbildung oft nicht stattfindet und ein Weiterleben meist in Armut oft vorprogrammiert ist. In Bolivien gibt es seit einigen Jahren eine offene Diskussion um den Umgang mit dieser Realität, wie unser Korrespondent Kai Laufen jetzt schildert.
9-jährige Mädchen stehen nachts vor Diskotheken und verkaufen Zigaretten an ausländische Touristen. Ein ganz normaler Anblick, etwa in Ecuadors Hauptstadt Quito. Kleine Jungs, die feinen Herren die Schuhe polieren. Alltag in Bogotá, Kolumbien. 11-Jährige, die viele kiloschwere Säcke mit Mais, Reis oder Bohnen schleppen. Normalität in Peru. Kein Land in Südamerika ist frei von Kinderarbeit und fast überall wird sie hingenommen. In Bolivien aber hat sich eine spannende Diskussion darum entwickelt, denn die linke Regierung unter Evo Morales hatte 2014 etwas bis dahin Unerhörtes getan und Kinderarbeit legalisiert, unter bestimmten Bedingungen, wie die Menschenrechtsanwältin Bianca Mendoza klarstellt. Dieses Gesetz war auf die wirklichen Lebensbedingungen der betroffenen Kinder zugeschnitten, die dafür auch zu Rate gezogen wurden. Nur Kinder ab 10 Jahren durften offiziell arbeiten und nur, wenn sie aus extrem armen Verhältnissen stammten. Dazu wurde ein Mindestlohn festgelegt. Zudem gab es Sozialleistungen und Nachtarbeit war verboten, ebenso harte und gefährliche Arbeit wie im Bergbau oder im Zuckerrohranbau. Schulbesuch und regelmäßige Gesundheitschecks dagegen waren zwingend vorgeschrieben. Kinderrechtsanwältinnen wie Bianca Mendoza begrüßten das Gesetz als fortschrittlich. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO und das Kinderhilfswerk UNICEF allerdings waren entsetzt. Jegliche Kinderarbeit definieren sie als Ausbeutung. 2018 nahm die bolivianische Regierung das Gesetz auf internationalen Druck, zumindest in umstrittenen Passagen, zurück, denn es verstieß klar gegen Normen der Vereinten Nationen. Bianca Mendoza beklagt: Viele von uns glauben, dass solange Kinderarbeit nicht sichtbar gemacht wird, keine wirklichen Lösungen möglich sind, weil wir in einer Kristallkugel leben, in der wir unsere eigenen Lügen glauben. Tatsächlich habe sich die Situation der Kinder nicht verbessert, nachdem das Gesetz wieder kassiert wurde, beklagt Bianca Mendoza in Boliviens Hauptstadt La Paz. Im Gegenteil, die Zahl der arbeitenden Kinder, die zuvor von etwa 850.000 auf knapp über 740.000 gefallen war, stieg wieder. Und das erst recht in der Pandemie. Wir haben Kinder im Alter ab 5 Jahren, die Süßigkeiten, Kekse und Kleinigkeiten wie Haargummis, Rasierzeug und anderes verkaufen. Sowas wurde früher nur nachts gesehen, weil es eine Einschränkung gab. Jetzt, während der Pandemie, werden Kinder viel häufiger beim Arbeiten gesehen, mit all den Risiken, die das nun mal mit sich bringt. Offiziell schätzt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF die Zahl der arbeitenden Kinder in Bolivien heute wieder auf mehr als 800.000. Der Streit, wie damit umgegangen werden soll, geht weiter.
Soweit Kai Laufen und ganz zum Schluss noch einmal kurz ins Inland. Mehr als eine Woche nach dem tödlichen Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen hat die Polizei heute neue Zahlen zu den Verletzten gemeldet. Nach aktuellem Stand sind 16 Menschen schwer und 52 leicht verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium in Oberbayern Süd mit. Für die Ermittlung der Unfallursache sucht die Polizei verstärkt nach Zeugen, Tobias Bönte berichtet.
Dutzende Fahrgäste hat die Polizei bereits als Zeugen vernommen. Jetzt suchen die Ermittler nach weiteren Passagieren, die bisher noch keinen Kontakt zur Polizei hatten. Sie seien wichtige Zeugen und sollten sich von Montag bis Mittwoch bei einem Hinweistelefon melden, so das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Rund 50 Mitarbeiter der Polizei arbeiten derzeit in der Soko Zug an der Aufklärung des Zugunglücks von Garmisch-Partenkirchen, bei dem vor rund einer Woche 5 Menschen getötet und fast 70 verletzt wurden. Auch Menschen, die persönliche Gegenstände im Unglückszug zurückgelassen haben, können sich über das Hinweistelefon bei der Polizei melden, um ihre Sachen wieder zurückzuerhalten. Außerdem rufen die Ermittler auf, der Polizei selbstgemachte Bilder und Videos des Unglücks zur Verfügung zu stellen. Hierzu ist mittlerweile ein Upload-Portal eingerichtet. Ein Link zum Portal sowie die Telefonnummer des Hinweistelefons findet man auf der Webseite der Bayerischen Polizei.
Tobias Bönte informierte und bei mir im Studio ist nun Astrid Ravohl aus unserer Sportredaktion mit dem Sporttelegramm.
Ernüchterung beim Deutschen Fußballbund. Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick wollte ja eigentlich gegen Ungarn in der Nations League gewinnen, aber wieder reichte es gestern Abend nur zu einem 1:1, dem inzwischen dritten derartigen Remis. Das frustriert, auch mit Blick auf die anstehende WM, sagt Armin Lehmann.
Sie möchten gerne Weltmeister werden und schaffen noch nicht mal in der Nations League einen Sieg. Das dritte 1:1 in diesem ungeliebten Wettbewerb, es war ein ernüchternder Abend in Budapest. Die DFB-Elf wirkte vor allem in der zweiten Halbzeit müde, ausgebrannt und es ruckelte eigentlich in allen Mannschaftsteilen. Einzige Ausnahme, der wieder einmal überragende Torwart Manuel Neuer. Für eine erfolgreiche WM wäre das zu wenig. Die Fehler in der Defensive müssen dringend abgestellt werden und die Stürmer sollten ihre wenigen Chancen viel konsequenter nutzen. Bekannte Baustellen für den Bundestrainer, aber nur noch wenig Zeit bis zur Winter-WM in Katar.
In der Formel 1 baut Red Bull-Pilot Max Verstappen seine Führung weiter aus, auch dank der Schwächen der Gegner. Denn Ferrari erlebt wieder einmal ein Desaster. Achim Scheu.
Ferrari schwächelt, Red Bull kann davon profitieren. Weltmeister Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Aserbaidschan in Baku vor Teamkollege Sergio Perez. Beide führen auch in der WM- und Konstrukteurswertung. Beide Ferrari kommen nicht ins Ziel. Charles Leclerc scheidet nach der Hälfte des Rennens mit Motorschaden aus. Beim Teamkollegen Carlos Sainz war es ein Bremsdefekt. Die Schwäche Ferraris nutzt Mercedes. George Russell und Lewis Hamilton belegen die Ränge 3 und 4. Der Zeitrückstand auf Red Bull allerdings weiter sehr groß. Sebastian Vettel wird im Aston Martin guter Sechster, Mick Schumacher als 14. wieder nicht in den Punkten. Die Kritik an ihm wächst, auch von seinem Teamchef Günther Steiner. Die Lage beim Haas-Rennstall bleibt angespannt.
Die deutschen Bogenschützen haben viele Heimvorteile, die sie auch in den kommenden Jahren ausnutzen können. 2023 findet die WM in Berlin statt, 2024 gibt es die Europameisterschaft in Essen und die aktuelle EM an diesem Wochenende, die ist in München. Erich Wartusch.
Mit 5 Medaillen verlassen die deutschen Recurve-Bogenschützen die Europameisterschaft. In 4 Goldfinals schaffte es allerdings nur das Frauenteam, den Titel auch zu gewinnen. Charlene Schwarz, Michelle Korpen und Katharina Bauer hatten gegen die Türkei einen 4:0-Vorsprung zuerst eingebüßt, dann aber die Nerven behalten. Michelle Korpen stand noch 2 weitere Male im Finale, aber weder im Mixed zusammen mit Florian Unruh noch im Einzelfinale gegen die Türkin Coşkun konnte sie gewinnen. Florian Unruh hatte im letzten Wettkampf des Tages gegen den starken Spanier Alvarinho García das Nachsehen. Jubel- und Freudentränen dagegen bei Katharina Bauer, die neben ihrem Teamgold auch noch Bronze mitnehmen darf. Insgesamt eine richtig starke Bilanz der deutschen Bogenschützen.
Sabine Lisicki hat beim Rasenturnier in Berlin den Sprung ins Hauptfeld verpasst. Die ehemalige Wimbledon-Finalistin verlor in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die Australierin Daria Saville und ist damit in ihrer Heimatstadt nicht dabei, wenn es morgen richtig losgeht. Das Turnier der Männer am Stuttgarter Weißenhof ist dagegen schon beim Finale. Jens Ottmann.
Berrettini, bereits 2019 Sieger in Stuttgart, machte zu Beginn wenig Fehler, dazu viele direkte Punkte, gewann den ersten Durchgang mit 6:4. Auch der zweite Satz war umkämpft. Der Schotte Murray, zweimaliger Wimbledon-Sieger und ehemalige Nummer 1 der Welt, wehrte sich mit allen Kräften und schaffte tatsächlich das Break. Nach knapp 2 Stunden auf dem Stuttgarter Center Court gewann er den zweiten Durchgang mit 7:5. Anschließend musste sich der 35-Jährige behandeln lassen, spielte aber weiter. Im dritten Satz schaffte der Italiener ein frühes Break, hielt dann seinen Aufschlag und hatte nach 2 Stunden und 40 Minuten seinen ersten Matchball. 6:4, 5:7 und 6:3. Als Lohn gab es gut 100.000 Euro Preisgeld und 250 Punkte für die Weltrangliste.
Die deutschen Hockeyteams mussten in Hamburg den Doppelspieltag in der Pro League gegen die Niederlande absolvieren. Das Frauenteam verlor in Hamburg beide Spiele, die Männer dagegen revanchierten sich für die 2:3 Niederlage gestern, heute mit einem 4:1 Sieg. Sehr zur Freude von Bundestrainer André Henning.
Na, ich glaube, im Vergleich zu gestern wollten wir es heute etwas mehr. Das hat man uns schon angemerkt. Also spielerisch waren wir auch gestern schon richtig gut. Und ich glaube, das war am Ende der Knackpunkt, dass der Wille groß war. Ich glaube, einer meiner großen Themen gerade, dass das Wie entscheidet. Und die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war heute extrem gut. Und dann kam noch spielerische Qualität dazu und haben richtig tolle Tore geschossen und richtig gutes Hockey auch gespielt. Und ja, die Kombination hat es dann gemacht.
Der SC Magdeburg ist deutscher Handballmeister. Entthront wurde der THW Kiel, der zum Saisonabschluss gegen Göppingen antrat. Thomas Kuhs.
Der letzte Bundesliga-Auftritt in dieser Saison ist für den THW Kiel zumindest vom Ergebnis her zu einer erfolgreichen Generalprobe geworden. Für das Champions League Final Four am nächsten Wochenende. Zum Liga-Abschluss kamen die Kieler gegen den Tabellenfünften Göppingen zu einem am Ende ungefährdeten 42:35 Sieg. Der ersatzgeschwächte Vizemeister fand vor den über 10.000 Fans ohne die unter anderem verletzt fehlenden Stars Pekeler und Sargosen nie so richtig in den Spielrhythmus, vor allem in der ersten Hälfte. 19:19 stand es zur Pause. Nach dem Wechsel lief es deutlich besser. Erfreulich, der 17-jährige Nachwuchsspieler Rechtsaußen Janis Faust traf in seinem ersten Bundesligaspiel gleich 7-mal.
Und gleich ab 19.10 Uhr gibt es wieder mehr Sport am Sonntag für Sie, dann auch wieder mit mir.
Danke, Astrid Rawohl. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.